Aufregende Wochenenden liegen hinter uns. Nackte Wahrheiten über die wirklich großartigen Veranstaltungen Deutsche Meisterschaften in Braunschweig und der Versuch, Rekorde auf der Bahn zu erzielen und wie es überhaupt weitergeht mit dem Laufen in diesen schwierigen Zeiten. Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. So, Philipp, hat man ja mal so ein richtiges Leichtathletik-Wochenende, ja, wo man gar nicht alles mitbekommt, weil man selber auf dem Platz steht, respektive läuft, also du oder ich mal wieder kommentieren durfte. Das war ja wirklich mal so, wie es eigentlich den ganzen Sommer schon sein sollte. Also ich muss sagen, mir hat es total Spaß gemacht. Du hast aber auch wirklich ein paar Schmerzen zwischendurch, oder?
Ja, ich fand's auch sensationell. Ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, das nachzuarbeiten und aufzunehmen alles. Ich war ja am Wochenende in Norwegen und dank Geoblocking konnte ich das zumindest nicht live verfolgen. Leider, ich hätte gerne auch mal in die deutschen Meisterschaften natürlich reingeschaut. Es fehlt einfach und es ist schön, so eine gewisse, sagen wir mal, ein Fünkchen sportliche Normalität, Leichtathletik-Normalität wieder zu bekommen. Und ich muss auch sagen, es hat sich sehr merkwürdig angefühlt, das, was sonst ja für mich Normalität ist, dass man in einem Sommer irgendwie doch das ein oder andere Wochenende zu Wettkämpfen durch Europa reist, war jetzt das erste Mal wieder. Und ja, ich war ein bisschen nervös, ich habe mich auch ein bisschen eingerostet gefühlt, muss ich sagen. So ein Wettkampf ja, ist nochmal was anderes wie Training. War aber eine tolle Erfahrung für mich auf jeden Fall, nicht nur, weil Stundenlauf eine Premiere war, sondern auch sehr, sehr liebevoll aufgezogenes kleines Sportfest mit natürlich aber auch hochkarätiger Leistung, vor allem hier von Sondre Möhn. Da können wir aber später nochmal detaillierter drauf eingehen. Wir haben eigentlich letzte Woche gedacht, dass wir beide ein bisschen woanders wären aktuell. Also ich dachte, ich wäre schon im Trainingslager. Du wärst eigentlich noch mit dem Rad quer durch Süddeutschland unterwegs. So wie ich aber hier in unserer Videoaufzeichnung sehe, sitzt du hier gerade im Auto.
Ja, tatsächlich habe ich das ein bisschen abgekürzt. Es war auch jetzt nicht nur trocken, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, heute bin ich im Prinzip auf dem Rad nur nass geworden und die Bahnfahrt war wie immer Abenteuer. Ja, also großes Abenteuer. Und Hintergrund ist aber, dass ich am Wochenende schon wieder Leichtathletik gucken darf. Ja, True Athletics, das Meeting in Leverkusen, das ja erheblich aufgewertet ist, einfach dadurch, dass es nicht so viele große Meetings gibt. Und da eine wirklich sehr, sehr gute Besetzung ist, freue ich mich auch total darauf. Leider hat es ja eine Abmeldung von Constanze Klosterhalfen gegeben, weil die sich an einer Beckenverletzung rumquält. Und auch nicht am Freitagabend bei der Diamond League in Monte Carlo laufen wird. Aber auch da wird es ein paar ganz gute deutsche Starterinnen und Starter geben. Und Leichtathletik ist dann ja immer ein Grund für mich zumindest, eine längere Radfahrt mal kurz zu unterbrechen, also abzubrechen und darauf zu konzentrieren. Weil wenn schon Leichtathletik ist, ja, es wäre schon, ja, Achtung, meine dritte Leichtathletik-Veranstaltung in diesem Jahr. Oh Gott, oh Gott. Und das sagen wir Mitte August, ja, das ist ja auch verrückt, ja. Aber nee, freue ich mich trotzdem total drauf. Hoffe, dass das Gewitterwetter so ein bisschen nachlässt. Weil wenn es da halt einschlägt, ist ja meine frühere Trainingsstätte in Leverkusen. Das ist jetzt auch nicht nur schön. Ja, und da gibt es nur eine kleine Tribüne, also hoffentlich von 11 bis, na, so grob 16:30 Uhr. Darf es nicht regnen, ne? Also alle schon mal ein Kerzchen aufstellen, das wäre super.
Wird das, wenn du da bist, wird es offensichtlich auch im Fernsehen übertragen. Was ist euer Slot? Ich nehme mal an, ARD wird das wahrscheinlich gezeigt.
Nee, tatsächlich ist das eine ZDF-Veranstaltung. Die haben das gemeinsam mit Bayer Leverkusen und mit der Deutschen Leichtathletik-Marketing, also mit dem DLV-Vermarktungsableger organisiert. Und da gibt es eine längere Übertragung im ZDF, glaube ab 17 Uhr in der Sportreportage, wenn ich das richtig weiß. Aber die haben da ein paar Minuten mehr als jetzt nur in Anführungszeichen normaler Bericht. Ich hoffe, dass es damit allen gerecht wird. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist nicht so einfach. Ja, also Leichtathleten zufriedenzustellen ist nicht so einfach, wie wir an diesem Wochenende wieder gelernt haben. Ja, ich hatte aber eigentlich ein schönes Wochenende. Ich war schon mal in Braunschweig. Deshalb wusste ich, was mich da erwartet. Du hast uns ja erzählt, dass du noch nie in Norwegen warst, also überhaupt noch nie in Norwegen warst. Wie ist denn Leichtathletik in Norwegen? Ich weiß nur, dass die irrsinnig sportbegeistert sind und gerade wenn nationale Helden unterwegs sind, schon sehr aus sich rausgehen können.
Ja, Norwegen hat mir sehr gut gefallen. Also Kristiansand ist ja sehr, also ich glaube fast schon der südlichste Zipfel Norwegens sozusagen, direkt am Meer. Kleines, verschlafenes Städtchen, würde ich sagen, aber sehr aufgeweckte Meetingmacher, würde ich sagen. Das Sportfest ist also wirklich nicht in Ansatzweise mit irgendwelchen Diamond League oder sonst was Events zu vergleichen, aber die Macher dahinter, da merkt man, dass die auch für den Sport leben und brennen und haben das Sportfest, sagen wir mal, auch in der Vergangenheit schon, ich glaube, letztes Jahr auch immer wieder so angepasst, dass halt, sagen wir mal, wie du schon sagtest, nationale Heroes, so wie zum Beispiel Sondre Møhn, da perfekte Bedingungen haben. Also das, da wird zum Beispiel, wir kamen am Donnerstag an und waren eben dann auch nochmal kurz im Stadion für ein kleines Ründchen laufen und ein paar Steigerungen. Und da machen die ja schon ein Kindersportfest und testen halt die ganzen Anlagen und Zeitmessungen, alles auf Herz und Nieren durch. Und letztes Jahr ist Sondre da, glaube ich, auch einen überragenden 10.000er schon gelaufen. Ich meine 27, 24, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man mal in das Stadion kommt. Ist halt wirklich ein sehr kleines Trainingsstadion. Aber wie gesagt, die Leute dahinter, die sind auch, viele von denen sind tatsächlich selber Läufer und das auch auf einem ambitionierten Level, also die leben das, die atmen wirklich diesen Sport und das merkt man einfach. Und gerade dann das Rennen am Freitag, unser Stundenrennen, das war gepaart mit dem 10.000 Meter Lauf sozusagen. Das heißt, wir sind alle gemeinsam gestartet, Stundenläufer gab es aber genau drei. Es gab Sondre, es gab Thijs Nyhus, den Dänen. Beide habe ich zuletzt tatsächlich in Kenia gesehen, noch Anfang des Jahres. Und wir haben uns auch alle in Kenia kennengelernt. Sondre nicht, aber zumindest die dänische Fraktion, da waren noch ein paar mehr Läufer dabei. Und ja, ist halt witzig, dass man sich dann irgendwann wieder wo ganz anders natürlich trifft. In dem Fall in Norwegen. Und das war schon gut gemacht. Also es gab vorne eben einen Tempomacher, auch ein ehemaliger Läufer, der früher sehr gut war. Mit mir das letzte Mal, glaube ich, bei der EM in Helsinki gelaufen ist, 2012, der Sindre Buras. Der hat das Tempo angezogen für Sondre. Und da sind auch eine ganze Gruppe von 10.000 Meter Läufern erstmal mitgelaufen. Und ja, Thijs und ich haben uns in der größeren Gruppe aufgehalten, die sich so auf knapp unter 30 Minuten Tempo bewegt hat. In der Hoffnung, dass wir dann auf der zweiten Hälfte noch ein bisschen schneller laufen können. Das mit dem Schnellerlaufen hat nicht ganz so gut funktioniert, sage ich jetzt mal. Es ist dann schon so, ich habe relativ früh im Rennen gemerkt, dass, sagen wir mal, es gibt solche und solche Tage. Es war jetzt kein Katastrophentag, aber es war jetzt auch kein Tag, wo ihm alles zufliegt. Und ja, wenn du so bei Halbzeit schon merkst, du, heute musst du arbeiten, dann wird das nochmal ein bisschen verstärkt, dadurch, dass das im Stadion ist. Bei 50 Runden können sich dann schon ein bisschen ziehen, zumal man dann ja irgendwann wirklich nur noch zu dritt unterwegs ist. Aber Stimmung war top, muss man sagen. Also die Leute, die da waren, da hatten natürlich auch die Veranstalter vor Ort strenge Vorgaben, so wie mir der Meetingmacher, der Finn Kohlstadt, erzählt hat. War letztes Jahr zum Beispiel beim gleichen Sportfest, wo sie so einen krassen 10.000er organisiert haben, war die Hütte voll. Also Stadion war voll, die Leute bis auf Band 3 rangestanden im Flutlicht, muss auch mega, mega Stimmung gewesen sein. Das durften sie natürlich dieses Mal nicht. Ich glaube, es war begrenzt auf, was haben sie gesagt, 1.000 Leute oder sowas. Und das hat sich dann im Stadion schon einigermaßen verteilt, sag ich mal. Aber Stimmung war immer noch gut bis zum Schluss. Waren noch viele Leute da, dafür, dass drei Leute sich da im Stadion bewegt haben. Zwei nicht so schnell, einer sehr schnell. Und ja, für mich waren es am Ende 19.909 Meter, knapp vorm Thijs, der tatsächlich den dänischen Rekord gebrochen hat. Wir durften dann noch die 20.000 voll machen. Das war im Vorfeld so abgesprochen. Also beziehungsweise wir dachten eigentlich, wir kommen über die 20.000 in der Stunde, aber das war so abgemacht, dass wir quasi eine 20.000er Zeit einfach mal laufen können, weil das macht man ja auch nicht so oft, und die 100 Meter oder bei Thijs waren es 130, 140 Meter noch dran zu hängen, das war dann auch nicht mehr so schlimm. Grundsätzlich war auch das Wochenende danach noch schön. Wir haben natürlich dann noch ein bisschen hier Sightseeing betrieben, das gute Wetter in Norwegen auch genossen, am Meer. Grundsätzlich gab es aber im Vorfeld, vielleicht gehen wir da noch kurz drauf ein, das ist ja auch in den sozialen Medien kursiert, dass zumindest bei den Laufschuh-Nerds die Schuhthematik, mal wieder die Schuhthematik, haben wir ja schon öfters mal gehabt, das hat gerade vor dem Rennen schon ein bisschen neue Fahrt aufgenommen und vor allem jetzt auch nach dem Rennen gewisse Konsequenzen. Nicht für uns jetzt, also nicht für Thijs und für mich, aber für Sondre.
Ja, wir haben ja vorher schon kurz drüber diskutiert. es ist ja eigentlich schon ein bisschen absurd, ja. Da versucht man in der Corona-Zeit kreativ mit dem Thema Leichtathletik und Laufen umzugehen. Wir haben über Impossible Games und so weiter schon gesprochen. Da sind echt tolle Ideen dabei gewesen. Und da muss man auch neidlos anerkennen, da waren die Norweger ganz weit vorne. Das ist gar keine Frage. Und haben dann ja eigentlich einen Wettbewerb, der so ein bisschen eingeschlafen war und eigentlich schon als altertümlich abgelegt wurde, ja, den Stundenlauf wieder hervorgekramt. Und die 20 Kilometer gehören ja irgendwo auch in die Kategorie, vielleicht noch in die noch ältere Mottenkiste. Ja. Und das Thema ist ja jetzt nicht nur da, sondern wir haben es auch in einer unserer Folgen schon benannt. In Brüssel wird es einen Versuch geben und nicht nur von Mo Farah, sondern Sifan Hassan wird es bei den Frauen versuchen, da eine entsprechende Bestmarke zu setzen. Also es ist wirklich eine Geschichte, wo man sagt, Mensch, da ist wirklich mal kreativ und mit einer Bewahrung von traditionellen Wettkampfformaten und einem Wiederrauskramen von Dingen, neue Reize schaffen, wieder Sachen zu beleben, ja, was geschaffen worden. Und dann kommt eine Diskussion und die ist ja so akademisch, das ist ja, man muss schon sehr, sehr genau lesen, was der Weltverband, der jetzt ja World Athletics heißt, da so rumschreibt. Heute gab es wieder eine Clarification. Ja, also ich habe es mir durchgelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir jetzt klarer geworden ist danach. Ja. Das Einzige, was jetzt klar ist, ist, dass es eine Liste von Schuhen gibt. Aber wenn dein Schuh nicht da drauf steht auf dieser Liste, ja, wir haben es ja letztes Mal erwähnt, es wird halt unterschieden nach den Wettbewerben und nach dem Ort, wo man die Wettbewerbe stattfinden lässt, also zum Beispiel im Stadion, so wie ihr es gemacht habt. Und da sind solche Formate eben ja ungewöhnlich und würde man nicht in Spikes laufen, weil die Füße darunter leiden.
Und sicherlich nicht 20 Kilometer.
Nee, eben. Und dann steht der Schuh nicht drauf und was soll man dann machen? Und dafür hört es für mich ja völlig auf. Ja, dann soll man mit seinem Agenten sprechen und mit dem Meeting-Direktor und mit dem Hauptkampfrichter reden. Also da wird es ja dann doch sehr arg handgemacht, ja. Und das Ganze ist unterschrieben vom Generaldirektor der World Athletics. Es ist jetzt eine kleine Selbstanklage, weil bis jetzt dachte ich immer, dass ehemalige Hürdenläufer die Welt verstehen, ja, Hürden überlaufen, also in der Lage sind, geschmeidig Hürden, Hindernisse, ja, Probleme in der Welt zu meistern. Aber Jonathan Richen, das ist der Generaldirektor des Weltverbandes, ist ein früherer, sehr, sehr guter britischer 110 Meter Hürdenläufer. Da haben sie sich vergaloppiert, ja, auf jeden Fall mal. In dieser Kommission sind ja Vertreter von den Schuhherstellern drin. Da sind Theoretiker, was natürlich die Wettkampfregeln angeht. Klar, die braucht man auch. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Schuhwissenschaftler drin. Aber der Outcome, der ist halt so absurd. Und dann vor allen Dingen, ja, ist ja wahrscheinlich dein Lieblingsbegriff, with immediate effect, ja, also ab sofort, ja. Also keine Übergangsfrist zu sagen, okay, Leute, lasst es uns bis Anfang September, wo jetzt ja die offizielle Qualifikationsphase anfängt für mögliche Olympische Spiele im nächsten Jahr, einfach eine Übergangsphase machen und ab da zählt es dann. Das würde ja irgendwo einen Sinn machen, ja, dass man sagt, okay, jetzt mal alle einmal sortieren und ab 1. September wissen wir dann, wo wir uns sind. Aber du hattest zum Glück ein zweites Paar Schuhe dabei, aber deine Mitstreiter nicht alle, oder?
Ja, das, also dieses Schuhthema, ich sag mal, wenn du jetzt die letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahre der, nennen wir es mal, Vaporfly-Ära, als das losging mit Carbon und all das, das war ja wirklich eine Wild-West-Zeit, vollkommen unreglementiert. Dann irgendwie im Frühjahr jetzt zu sagen, okay, wir fangen jetzt mal an mit Regeln, aber das war halt auch schon wieder so kurz, also schon im Begriff, als die Straßenlaufsaison eigentlich losgeht, wo du schon wieder denkst, warum macht man das nicht zu einer Zeit, wo man eigentlich, also wo Athleten dann auch Zeit hätten, sich auf das neue, die neuen Gegebenheiten einzustellen. Gut, hat man gesagt, 40 mm Sprengung, nur eine Platte und so weiter, geschenkt. Dann hatten die jetzt ja monatelang Zeit, irgendwie, wenn sie da schon was machen wollten, was ja grundsätzlich, ich sag ja mal gut, ein bisschen was zu reglementieren und Klarheit zu schaffen, wenn man das denn hinbekommen würde, schadet ja nicht. Aber dann jetzt zum Beispiel, und da kann man auch nicht sagen von Seiten von World Athletics, oh ja, das ist ja nur, das war glaube ich eines der Argumente, was ich aus erster Hand erfahren habe, ja, das Meeting hatten wir nicht auf dem Schirm, das ist ja kein Diamond League Meeting, das ist ja nur so National League in Norwegen. Es war auf der European Athletics Seite vor Wochen schon angekündigt, dass Sondre da einen Europarekord brechen will. Also da braucht mir keiner was erzählen, von wegen, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Und dann verabschiedest du diese Regel Da steht erstmal drin, with immediate effect, Einleitung, dann liest man sich den ganzen Kram da durch, seitenlang, welche Schuhe mit welchen Millimetern ab wo gelten. Und unten steht dann aber 1.12. Bis zu, ab dem 1.12. Hat das dann Gültigkeit und bis dahin haben Athleten, zum Beispiel Athleten, die einfach, sagen wir mal, orthopädische Probleme haben und deswegen ein bestimmtes Modell laufen, Zeit, sich umzugewöhnen. Das war dann quasi eine Woche vor Kristiansand. 2 Tage vorher habe ich noch mal eine Mail von meinem Manager bekommen, der auch natürlich bei World Athletics lizenziert ist, und die haben wohl einen Verteiler noch mal rausgehauen an alle lizenzierten IAF-Manager, wo drin stand, wir meinen jetzt übrigens doch with immediate effect. Dann frage ich mich, warum du überhaupt diese Fußnote unten reingeschrieben hast beim 1.12., aber okay, with immediate effect. Und ich war dann schon so am Packen eigentlich so fast und dachte mir so, okay, gut, den Schuh, den ich jetzt die letzten 8 Wochen im Training anhatte, das wäre in dem Fall bei mir der Adizero Adios Pro gewesen, ist halt ein Marathonschuh, aber ich meine, vom Outcome oder vom Ziel, von der Zielsetzung des Wettkampfes war es ja auch fast annähernd ein Marathon oder eine Marathon-vergleichbare Belastung, nur dass sie halt im Stadion auf einer Bahn stattgefunden hat, weil es halt gerade keine Halbmarathons gibt. Dachte ich mir so, ja gut, dafür wäre der Schuh eigentlich schon ganz gut, weil halt auch ein bisschen gedämpfter und so. Hab mir dann prophylaktisch mal noch ein zweites Paar eingepackt, das ist der ganz reguläre alte Adios, weil ich dann auch zu Hause mal da stand mit dem Lineal und alle Modelle, die ich zu Hause hatte, an Wettkampfschuhen mal versucht habe, irgendwie zu evaluieren, wie hoch das ist oder nicht, und bei 25 mm fällt halt viel raus, auch der neue Adizero Pro, und dann weiß ich nicht, wie wird das gemessen, wo wird das gemessen, da hat aber auch World Athletics nicht mehr dazu gesagt, und ich war eigentlich noch der Überzeugung, weil der, sind wir mal ehrlich, deutscher Rekord, der ist schon amtlich, der war jetzt nicht mein Ziel, ich wäre gerne ein bisschen weiter gelaufen als die 19.909 Meter, aber ich sag mal, so viel über 20 habe ich mir jetzt da auch noch nicht ausgerechnet, aber am Mittag, mittags schreibt mir dann Thais eine SMS, wir haben uns wir haben uns noch zum kleinen Shakeout-Run verabredet, mittags, kurz vor Mittagessen, schreibt er mir eine SMS, ich habe Big News, ich kann es dir gleich erzählen, ich habe mir gerade neue Schuhe gekauft. Und ich so, wie hast du neue Schuhe gekauft? Und dann hat er erzählt, ja,
genauso,
er hat gerade von...
Genauso, wie man es auf gar keinen Fall macht, ne? Direkt in den Laden gehen, neue Schuhe bestellen und dann noch von einer Marke, die er vorher noch nie gelaufen ist. Ja, damit zu einem Stundenlauf zu gehen und damit auch noch zu laufen. Das ist wirklich schon eine ganz große Geschichte. Ja? Also alles, wie man es ganz genau nicht machen sollte.
Genau, also aus dem Handbuch, wie man es nicht machen soll eigentlich. Also es war wirklich hanebüchen. Dann waren wir laufen, dann hat er gesagt, er hat gerade eine Mail bekommen vom dänischen Verband, der natürlich auch eingebunden war, dass er da diesen dänischen Rekord brechen wollte. Und die haben Rücksprache gehalten mit World Athletics. Der norwegische Verband hat auch Rücksprache gehalten mit World Athletics. Die haben im Sondre gesagt, nö, sie lesen das so, 1.12. bist du safe, zieh, man muss dazu sagen, Sondre ist von Nike gesponsert, zieh den Vaporfly an, mit dem bist du auch zum Beispiel die Impossible Games noch gelaufen vor ein paar Wochen. Thais hat keinen Ausrüster, läuft aber Vaporflies und war schon 10 Tage in Norwegen, weil seine Frau aus Norwegen kommt. Der heißt, er hatte halt jetzt nicht die Möglichkeit nochmal irgendwie in der Zwischenzeit nach Hause, er hatte halt ein paar Vaporfly dabei. Der dänische Verband schreibt ihm, also wenn du heute Abend mit Vaporflies rennst, selbst wenn du den Rekord brichst, der wird auf jeden Fall nicht anerkannt. Und er so, ja gut, dass ihr mir 6 Stunden vor meinem Rennen mitteilt, dass ich andere Schuhe brauche. Er hat dann ein paar, ich glaube, Essex Meta Racer gekauft, hat er noch nie davor getragen. Er hat sich vom Ladenbesitzer zumindest versichern lassen, dass sie unter diese 25 mm Stack-Height fallen und hat es ihm mal geglaubt, hat sich die Schuhe da gekauft, hat, glaube ich, 3 Steigerungen damit gemacht und hat dann die Schuhe abends angezogen. Also, Katastrophengeschichte. Sondre hat am Abend noch gesagt, es gab 2 Optionen, entweder er läuft gar nicht, weil er keinen Bock hat, weil er gesagt hat, es kann jetzt nicht sein, ich kann jetzt nicht in 2 Tagen einfach einen anderen paar Schuhe anziehen, wo ich jetzt mein ganzes Training in den Schuhen gemacht habe. Oder er lässt es drauf ankommen. Ich bin auch einen anderen Schuh gelaufen, zumindest in denen, den ich die letzten Wochen immer bei den schnellen Einheiten anhatte. Sagen wir mal so, meinen Füßen ging es auch nicht so gut danach und auch nicht am nächsten Tag. Was jetzt auch nicht ganz verwunderlich ist vielleicht, aber das ist einfach, also könnte ich mich auch ewig drüber aufregen, das ist so ein Quatsch mit diesen ganzen Regeln aktuell. Und mein Hauptkritikpunkt ist ja, wie du es auch schon angedeutet hattest, es ist halt sehr einfach, das nach Belag zu kategorisieren. Also zu sagen, okay, Bahn nur das, Straße nur das. Also ich würde das einfach irgendwie nach der Streckenlänge machen. Also oder ich sag mal, von mir aus bis 10.000 auf der Bahn, okay, dass du das Bikes anziehst oder sehr flache Flats. Kann man von mir aus so machen. Ich denke, das ist auch eine gute Geschichte. Du kannst ja auch, also ist ja üblich, dass man mit 10.000 Metern, dass man die Spikes läuft auf unserem Level. Ich glaube, Renato Canova, der ja Sondre auch coacht, hat auch einen sehr interessanten Forenbeitrag bei letsrun.com geschrieben, wo er das auch nochmal drauf eingegangen ist und gesagt hat, ganz ehrlich, das eine ist halt ein Halbmarathon, nur dass halt auf der Bahn gelaufen wird, mit Spikes unmöglich, und warum da nicht die Schuhe anziehen, die du sonst im Marathon auch trägst oder als Straßenläufer generell trägst und auch dein Training damit machst. Und für alles andere ist ja okay. Und er hat als Beispiel genommen, dass zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften im Finale letztes Jahr über 10.000 gab es 21 Starter. Und von 21 Startern haben 20 Starter Spikes angehabt und einer hat einen Vaporfly angehabt. Dreimal darfst du raten, wer der Starter war mit dem Vaporfly?
Der Weltmeister.
Nee. Sondre.
Sondre. Ja,
weil er gesagt hat, er ist Marathonläufer, ich ziehe doch keine Spikes mehr an, ich habe eh schon mit Schleimbeutel, Achillessehne, alles Mögliche gehabt. Wenn ich da laufe, laufe ich mit, aber ich ziehe halt meinen Marathonschuh an, und die 20 anderen Leute haben halt Spikes angezogen. Er hat auch nicht gewonnen, war sicherlich nicht schlecht, aber ja, könnte man noch, also ja, das vertiefen ohne Ende. Ich glaube, da bräuchte man mal ein paar Praktiker in dieser Kommission, die so ein bisschen mehr im, wie soll ich sagen, am aktuellen Geschehen näher dran sind. Das hat auf jeden Fall für sehr viel Verwirrung gesorgt, auch bei uns. Ist nie ein gutes Zeichen, wenn Sportler oder Leute, die mit dem Sport sehr viel zu tun haben, irgendwann nicht mehr so genau verstehen, was man machen soll und was nicht. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Sondres Rekord ist aktuell nicht anerkannt. Das dauert normalerweise auch ein paar Wochen, bis sowas dann ganz offiziell ratifiziert wird. Da gehört ein Dopingtest dazu. Da wird nochmal irgendwelche Splits überprüft und dann müssen irgendwie Kampfrichter was bestätigen. Aber das erste, die ersten News jetzt, ich glaube vom Weltverband meine ich, waren, dass sie gesagt haben, sie werden es nicht anerkennen. Und ich sehe es halt auch so, diese Ursprungsänderung kam am 28. Juli, dann letzte Woche nochmal dieses Update, wo es hieß, nee, sofort. Also sofort heißt sofort. Das finde ich halt ein bisschen komisch. Ich glaube, man hätte einfach am 28. Juli sagen können, ja, die Regeln sollen schon in absehbarer Zeit auch Anwendung finden. Aber zumindest, jetzt haben sie ja doch den Olympia-Quali-Zeitraum auf den 1.9. vorverlegt, dass man dann sagt, okay, diese 4,5 Wochen oder was es dann halt sind, oder gut 4 Wochen, das ist so eine Übergangszeit. Da hätte, glaube ich, jeder dann auch Zeit gehabt, sich an andere Schuhe, Modelle, wie auch immer, wieder anpassen und gewöhnen zu können. Und dann hätte es ja, glaube ich, auch nicht so viel Ärger und Verwirrung gegeben.
Also ich ziehe daraus zwei positive Aspekte, denn ich habe mir angewöhnt, vor einem knappen Jahr immer das Positive sehen. Ja, das ist wichtig. Erstens, High Heels sind wieder in, ja. Und auch in einem ganz anderen Kontext. Und zweitens gibt es offensichtlich in Kristiansand einen Laufladen, die in der Lage sind, sehr gute Schuhberatung zu machen. Ja, weil der Theis mit den Schuhen, die er noch nie anhatte, ja erstens sehr gut gelaufen ist, Rekord gelaufen ist, und hoffen wir, dass er auch wirklich anerkannt wird. Ja, vielleicht nochmal ein Aufruf, ey, unterstützt eure kleinen Laufläden. Natürlich kann man alles online bestellen, aber das ist nur halb so sexy. Und das sind wirklich Liebhaber des Sports. Und da kann man nicht nur eine fachliche Unterstützung kriegen, sondern man hilft denen auch. Und gerade jetzt gehen so viele kleine Läden über die Wupper, da macht es schon Spaß, wenn jemand weiß, wovon er spricht und Läuferleben kennt und im Prinzip dann sagt, wo willst du eigentlich laufen, was willst du eigentlich machen, und dir dann einen gescheiten Schuh dafür empfiehlt. Also das ist ja erstmal eine Top-Beratung gewesen, logischerweise, ja. Auch wenn er das natürlich bezahlt hat, ja, aber das ist nun mal so, wenn man nicht einen Vertrag hat, ja, und das sind ja die allermeisten von uns Amateuren mal abgesehen. Aber da ist es ja noch wichtiger, dass man nicht sagt, okay, das ist der geile Schuh, den muss ich jetzt haben, sondern dass man den Schuh empfohlen bekommt, der auch zu mir selber passt. Ja, Größe, Geschwindigkeit, Gewicht und wo will ich eigentlich laufen, was will ich eigentlich machen? Und wenn dann der Schuh passt, dann ist das ja eine super Investition, als 6-mal Schuhe wieder wegschicken, weil sie einfach nicht zu mir passen. Ja, das macht nämlich keinen Sinn. Ja.
Absolut. Ich habe gerade nochmal nachschauen müssen, weil tatsächlich Theis Montagabend hat er geschrieben, glad we changed shoes, weil er da erfahren hatte wohl, dass Sondres Rekord nicht gilt. Seiner gilt. Es gibt allerdings einen Konkurrenten von ihm, der in Brüssel rennt, beim Diamond League Meeting, was du schon erwähnt hattest. Und der wird da versuchen, seinen jetzt frisch aufgestellten Rekord zu brechen. Und ich habe auch Gerüchte gehört, dass Sondre mit dem Gedanken spielt, nochmal eine Stunde zu laufen. In 4 Wochen vielleicht.
Ja, so ein Stündchen laufen kann man doch schon mal machen.
Also ich muss auch sagen, also ich bin, sagen wir mal so, selbst wenn ich einen etwas besseren Tag erwischt hätte und ein bisschen mehr gelaufen wäre, was schon absolut beeindruckend war, und ich weiß es, weil ich habe den Samstag noch mit Thais auch verbracht, wir haben abends noch gegrillt, auch vor Ort, und wir haben da lang drüber gesprochen und wir sind fast das ganze Rennen zusammengelaufen, also erst irgendwo in der Gruppe mitgeschwommen bei den 10.000 Meter Leuten und dann waren wir auf uns alleine gestellt, haben uns versucht, so gut es ging abzuwechseln, um das Leid ein bisschen erträglicher zu machen. Und Sondre, das muss man ja mal sagen, das kriegst du auf der Straße ja sonst nicht so mit, wenn jemand, keine Ahnung, selbst wenn du ein gutes Rennen hast und nehmen wir mal Barcelona als Beispiel, und ich laufe da 62 Minuten im Halbmarathon, dann sind halt vorne irgendwelche Kenianer oft, oder in dem Fall Sondre hat eine ähnliche Leistung als erbracht, die halt einen 60er Halbmarathon oder drunter laufen, das kriegst du ja nicht so mit. Auf der Bahn kriegst du das mit. Ja, live kriegst du das
überholt.
Mit. Wenn der,
du wirst
wenn
überholt.
Der, genau, unser Ziel war, zweimal nur überholt zu werden, aber er hat es ja ein drittes Mal noch geschafft, weil er ja auch weitergelaufen ist, als, glaube ich, Renato Canova ihm zugetraut hatte. Und das ist schon crazy. Ich habe dann beim letzten Mal versucht, mit ihm noch mitzugehen, wobei der Junge halt einfach 2,50 rennt die ganze Stunde durch. Das ist halt auch verrückt. Das muss man, also das ist wirklich, und in einer, also, ich meine, wir laufen 3,0, ist jetzt auch nicht ganz langsam auf einen Kilometer, und er rennt halt 2,50. Und du denkst dir, wenn er da an dir vorbeikommt, also er joggt da vorbei. Und du machst, also, oder anders gesagt, du machst einen Dauerlauf und der fliegt da vorbei. Das ist einfach Wahnsinn. Also das ist auch immer noch für mich, und ich glaube für Thais war es auch so, schon faszinierend, sowas tatsächlich auch aus erster Reihe mitzuerleben. Das war schon eine bärenstarke Leistung, Schuhe hin oder her. Das war richtig krass, zumal er das ja wirklich, ich glaube, nach 6,5 war er alleine und hat das von vorne einfach runtergezogen. Und ich hatte noch einen anderen Kollegen gesprochen, der im Auto war und das mitgestoppt hatte. Und jede Runde war wohl zwischen 67,5 und 68,5. Also es ist wie ein Uhrwerk. Das war schon, das war krass. Aber es war mal einen kleinen Sprung, würde ich sagen. Wir haben nur so Sightseeing-Kram gemacht und dann sind wir Sonntagabend zurückgeflogen. Das heißt, ich habe das komplette Leichtathletik-Wochenende leider mehr oder weniger nur bei Live-Ergebnissen auf leichtathletik.de verfolgen können.
Ja, tatsächlich, wo du sagst 67, muss ich wieder an das vergangene Jahr Deutsche Leichtathletikmeisterschaften denken, denn da hatten wir ja auch ein Highlight, das wir kommentieren durften, den deutschen Rekord über 5000 Meter von Constanze Klosterhalfen. Und da spielte die 67 auch eine Rolle, weil die ist 67er Runden gelaufen. Und Olli Minzlaff, den kennen ja viele aus der Laufszene, die etwas Jüngeren, die den nicht mehr als Läufer erlebt haben, der war ein wirklich guter Straßen- und 10.000 Meter Läufer, und kann auch immer noch ganz gut ein Bein vors andere setzen. Inzwischen ist er ja Geschäftsführer von Red Bull Leipzig, also in der Fußballszene angekommen. Der hat aber das Saisoneröffnungsspiel im vergangenen Jahr vorzeitig verlassen, um die Zwischenzeiten für Coco reinzurufen. Ja? Und der hat immer beim 1000-Meter-Start gestanden, ja, und auf der Tribüne bei 25.000 Menschen, die im Stadion waren, die 67 reingebrüllt. Ja, das ist könnt ihr euch nochmal bei YouTube anschauen, da ist das Video noch drin. Man sieht immer, wie Constanze anfängt, auf der Gegengerade so praktisch den Kopf zu recken und so das Ohr in Richtung Tribüne, damit sie die Zwischenzeit mitbekommt, ja. Das war an diesem Wochenende in Braunschweig ganz anders. Ja, die Zwischenzeiten konnte man sehr gut auch auf der gegenüberliegenden Seite des Stadions hören. Also unterm Strich muss ich erstmal sagen, Hut ab, Deutscher Leichtathletikverband und vor allen Dingen auch die lokalen Organisatoren da in Braunschweig selber. Das war schon eine komplizierte und komplexe Angelegenheit, weil natürlich so viele Einschränkungen, Auflagen vom Gesundheitsamt gemacht werden. Das Ordnungsamt war auch beide Tage da, hat das Ganze überwacht. Mhm. Also dass da halt auch wirklich keine Dinge dann halt lax gehandhabt werden. Das war schon kompliziert, ja. Die magische Zahl war 999. So viele Menschen durften gleichzeitig in einer Session im Stadion sein. Deshalb sind die Meisterschaften ja auf 4 Sessions aufgeteilt worden, also jeweils eine Vormittags- und eine Nachmittag-Frühabend-Session. Und das hat insgesamt, meine ich, wirklich gut funktioniert. Ja, und wenn wir zu einer Situation kommen, dass wir mit Corona leben müssen, dann kann man sicher auch darüber nachdenken, ob Zuschauer ins Stadion können. Also nicht Hütte voll, aber so wie du auch gesagt hast, eine bestimmte Anzahl ist, glaube ich, auch realisierbar. Das war jetzt auf die Kürze nicht mehr realisierbar. Das wird ja beim ISTAF dann Mitte September wohl zur Aufführung kommen. Aber du brauchst natürlich wieder dann Sicherheitspersonal. Du brauchst halt Menschen, die die Einlasskontrollen machen. Und die Einlasskontrollen waren halt wirklich Fiebermessen. Ja, du musstest deinen Zettel abgeben, wo du deine ganzen Daten hinterlegen musst und sagen musst, wo du unterwegs warst oder nicht unterwegs warst vorher. Du musst halt deinen Personalausweis dabei haben, du musst dich desinfizieren, du musst eine Maske tragen und so weiter. Also es war schon wirklich sehr, sehr anders. Morgens kam hier, und das war auch lustig, ja, weil ja immer nur sehr wenig Betreuer pro Athlet, respektive pro Athletengruppen zugelassen waren, waren halt die ganzen kleineren Vereine alle in Athlet-Betreuer-Duo unterwegs. Ja, wo sonst dann Familie und Freunde und ja, Betreuer und Trainer und so, wir waren alle zu zweit. Ja, und das war wirklich lustig zu sehen. Die kamen dann alle so zu zweit dahin, ja, wussten nicht, wie jetzt und wo rein und so weiter. Und es war wirklich sweet, ja. Und morgens waren ja die Vorläufe am Samstagmorgen über 800, 1500 und so weiter. Und dann kamen Hanna Klein und Isabel Baumann da an. Ja, und da ist es wirklich sehr, sehr lustig, ja, dass dann halt alle in der Situation total neu da sind, ja, aber da alle unbedingt starten wollten, ja, und das hat mir dann halt am Ende wirklich gut gefallen, weil es war ein schwieriges Wochenende für Leichtathletik, was die Temperaturen angeht, also für die Laufleichtathletik. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch hier bei uns in vielen Ausgaben darüber gesprochen, Mensch, Deutsche Leichtathletikmeisterschaften ohne Laufwettbewerbe über 800 Meter kann doch nicht sein. Mhm. Ja, und dann haben viele dafür gekämpft. Gesa Krause ganz vorne hat sich ja auch öffentlich exponiert und da auch einen Konflikt ausgestanden, der sehr harmonisch mit Idus Gruncinska in dem Gespräch beigelegt worden ist. Aber das muss man ja auch alles erstmal machen. Ja, du weißt selber, wie das ist. Das kostet Energie, das kostet Zeit, das kostet Befassung und so weiter. So, und da sind halt wirklich Menschen, die sich darum gekümmert haben und die wollten, dass die Laufwettbewerbe bei den deutschen Meisterschaften stattfinden. Punkt. Und was passiert? Wir haben halt Hochsommer, wir haben August. Es ist leider so, dass in den letzten 4 Jahren dreimal eben richtige heiße Sommer da waren und es ist schwül und 35 Grad. Und plötzlich soll das alles falsch sein. Ja, so waren halt teilweise Rückmeldungen von Läufern. Ja, ich habe morgens noch, wie soll ich sagen, bewusstseinserweiternde Problemgespräche geführt mit aktiven Läuferinnen und Läufern. Ja, ich sage jetzt keine Namen. Aber das war halt wirklich so, dass sie sich da auch in ihrer jeweiligen Peer Group so reingesteigert haben. Ja, alles falsch. Falscher Zeitplan, falsche Zeit. Ja, wie kann man sowas machen? Deutscher Leichtathletikverband, Funktionäre, Fernsehen. Ja, alles falsch. Da würde ich jetzt mal sagen, hey Leute, seht mal das Positive. Ja, seht mal das Positive. Es ist am Samstag fast 3 Stunden übertragen worden, am Sonntag über 2 Stunden übertragen worden. Samstag waren wir von der ARD dran, Sonntag die Kollegen vom ZDF. Die Leichtathletik ist die einzige deutsche Meisterschaft von allen Sportarten, außerhalb von irgendwelchen Mannschaftssportarten, die überhaupt im Fernsehen stattfindet, in dieser Größenordnung. Wir haben in der absoluten Sport-Primetime gesendet, nämlich am Samstagabend, wo normalerweise nur, ich betone, ausschließlich Bundesliga stattfindet, ja, von 17.10 Uhr bis 19.50 Uhr. Das ist meine Ansage. Und es war tatsächlich so, dass der Zeitplan, und da gab es in diesem Jahr weniger Spielraum als in den Jahren zuvor, weil eben besondere Corona-Maßnahmen galten. Das hat man vielleicht gar nicht so mitbekommen im Fernsehen, wenn man sich das da angeguckt hat, aber vor Ort war das eben so. Alle Teilnehmer viel eher im Callroom sein, also in der letzten Versammlungsstelle, bevor es ins Stadion reingeht. Ja, alle mussten Masken anhaben. Dann gemeinsam rein ins Stadion. Das ist noch halbwegs normal gewesen, aber mit deutlich mehr Zeit vorher. Ja, teilweise auch mit absurden Zeiten vorher. Also die Hochspringerinnen haben sich zum Beispiel beschwert, weil die sollten original 5 Minuten vor dem Beginn ihres Wettbewerbs erst in den Innenraum geführt werden, damit man möglichst nicht so viele Athletengruppen aufeinandertreffen lässt. Ja, das sind so Hintergründe gewesen. Da sagt natürlich dann auch die Bundestrainerin, ey, ganz kleine Sekunde mal, aber die müssen sich ja noch einspringen. Ja?
Einspringen,
das ist dann, ja, das ist dann auch noch geregelt worden. Aber nochmal, da steht ein Ordnungsamt dahinter. Und wenn einer von denen den Daumen senkt, dann findet am Sonntag keine deutsche Meisterschaft mehr statt. Ja, auch in einem quasi leeren Stadion wurden auch alle Trainer in vorher dafür abgesteckte Bereiche gebracht. Und zwar alle gemeinsam, auch die mussten sich an einem Sammelpunkt zusammenfinden und wurden gemeinsam mit Masken dahin geführt, ja. Und hatten dann natürlich viel bessere Bedingungen als sonst, weil keine Zuschauer um sie herum, ja, das konnte man auch teilweise in den Übertragungen bei uns wirklich toll nachvollziehen. Da waren super emotionale Momente dabei. Ich denke an Weitsprung am Sonntag, wo ein paar ganz tolle Situationen entstanden sind, sowohl bei Malaika Mihambo, die sich ja kontinuierlich durch ihre Serie hin gesteigert hat mit Uli Knapp, dem Bundestrainer, aber auch dahinter. Da wurden halt Emotionen auch transportiert, dadurch, dass ich zuhören konnte, wie die untereinander sich verhalten haben, wie da gecoacht wurde, wie die das dann halt auch umgesetzt haben im Sport, das sonst nicht möglich gewesen wäre. Also es war eine andere Sicht darauf. Unterm Strich würde ich immer sagen, es ist nicht die geilste Variante, weil die geilste Variante ist mit einem vollen Stadion. Aber man kann Leichtathletik so machen. Ja, und der Zuschauererfolg spricht hundertprozentig dafür. Wir hatten am Samstag 1,6 Millionen Menschen im Schnitt, die das geguckt haben. Und das ist wirklich viel, ja. Und das ZDF hatte am Sonntag über 2 Millionen Leute im Schnitt. Ja, das ist immer so, dass am Sonntag dann eine Steigerung da ist, weil dann wird man halt dafür bewusst, dass da was passiert. Ja. Klar. Und das ist wirklich so, das ist richtig viel. Ja, richtig viele Menschen, die man da für begeistern konnte, für eine Sportart, die ja von einem hohen ästhetischen Wert spricht. Ja, und natürlich haben die 5000 Meter Läufer, mit denen ich teilweise eben auch vorher schon gesprochen habe, haben die gesagt, oh Leute, das ist aber echt heiß jetzt für 5000 Meter. Ja, natürlich ist es heiß. Ja, ist es zu heiß? Weiß ich nicht. Ja, auf der anderen Seite, Alina Reh, die fand ich halt wirklich, wirklich ganz bemerkenswert, die am Sonntag dran war. Die hat sich hingestellt, ist mal wieder entgegen den Anweisungen ihres Trainers viel früher losgelaufen, als sie das eigentlich sollte, weil sie einfach dann laufen will und weil sie schnell laufen will, ja. Und ist überlegen deutsche Meisterin geworden und steht dann danach und sagt, wisst ihr was? Also wenn wir nächstes Jahr in Tokio laufen wollen, da wird es auch sehr, sehr heiß sein. Dafür war das hier ein toller Test. Auf der anderen Seite verstehe ich auch Leute, ja, und ich bin der Erste, der sagt, ach du Scheiße, Hitze, ja, da kann ich gar nicht mit umgehen, weil es halt schon eine individuelle Geschichte ist. Es gibt Menschen, die mit Hitze schlechter umgehen können, vielleicht auch schlechte Erfahrungen schon gemacht haben mit Hitze. Einer, von dem ich es weiß, ist Marcel Fehr. Ja, der schon mal sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Hitze gemacht hat und dann eben auch wirklich einen Zusammenbruch hatte. Und das ist ja
Cross-Europameisterschaften, glaube ich mal.
Genau, ja, das ist ja dann im Kopf drin. Ja, der geht natürlich mit einer ganz anderen Einstellung dann in so ein Stadion rein und in so eine Auseinandersetzung rein. Ja, es gab Wasser bei 5000 Meter, was auch relativ üppig genutzt worden ist, das hätte ich nie gedacht. Ja, das Tempo war nicht so super, super hoch. Ja, aber das, was wir hier so alles reden über Tempo und Bestzeiten und so weiter, das vermittelt sich einem Zuschauer zu Hause überhaupt nicht. Das heißt, wenn der deutsche Meistertitel mit 13:30 über 5000 Meter weggeht, dann ist das natürlich sportlich höherwertig, als wenn er jetzt mit 14:08 oder was weggeht. Aber den Unterschied, den sieht außer den Experten niemand zu Hause. Mhm. Ja. Dafür hatten wir einen hochspannenden Wettbewerb. Ja. Und am Ende hat den ein junger, ganz frischer Kerl und Läufer gewonnen mit Mohamed Mohamed. Ja. Der wirklich eine wirklich tolle Performance abgeliefert hat. Aber, ja. Dahinter haben sich ja Maxi Torwirth und Florian Orth, ja, der auch nicht so geil zurechtkommt mit Hitze. Die haben sich richtig gewehrt, ja, und Florian, der hat eine Attacke gesetzt, die war nicht ohne 400-500 Meter vorm Ende, ja. Also der wollte es da wissen, ja. Und da sage ich immer, Leute, das war die spannendste und die aufregendste Entscheidung dieser deutschen Meisterschaften, ja. Mhm. Sprint ist eine andere Geschichte, ja. Natürlich war die Diskussion da. Warum nicht später? Warum nicht der Wettbewerb als letzter Wettbewerb am Abend? Ja, aber da sind halt viele Abläufe im Stadion, die eben bei diesen Veranstaltungen auch nicht zu ändern waren, weil eben die Auflage so war. Plus, die Sprinter, die ja den Samstag immer für sich reserviert haben, ja, die müssen halt noch ein Halbfinale machen vorher, ja. Und dann haben die halt 3, 4, 5 Halbfinals und dann brauchen die eine entsprechende Pause und dann rutschen die automatisch weiter nach hinten. Das heißt, man hätte jetzt auch nicht kurzfristig sagen können, wow, jetzt ist es so heiß geworden, jetzt verändern wir den Zeitplan. Das geht halt leider nicht, ja. Und was mir dann wirklich auch besonders leid getan hat, diejenige, die am allerschlechtesten offensichtlich ja mit dem Gesamtkonstrukt zurechtgekommen ist, war Gesa Krause. Ja, die hat sich Jeanne d'Arc gleich ja in die Bresche geschmissen für alle Läufer. Ja, und hat gefightet und gekämpft und hat eine überragende öffentliche Reputation dafür bekommen, dass sie sagt, hey, es kann nicht sein, dass deutsche Meisterschaften ohne die Läufer stattfinden. Ist 3 Tage vorher aus einem Höhentrainingslager in Davos gekommen, hat offensichtlich nicht gepasst. Auch die beiden anderen, die mit ihr oben waren, sind nicht zurechtgekommen mit der Umstellung. Krasse Temperaturumstellung, weil es waren halt über 20 Grad Unterschied, plus aus der Höhe runter. Und dann hast du mal so einen Tag. Ich wünsche dir nichts als ein geiles Rennen am Sonntag. Nämlich bei dem Meeting in Leverkusen, wo Gesa laufen wird. Leider nicht Hindernis, aber die Meile wird sie da laufen. Ja, das wünsche ich ihr nur dafür, dass sie sich super eingesetzt hat für das Laufen bei den deutschen Meisterschaften. Ja, das wäre wirklich, wirklich toll. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, viele Diskussionen, aber nehmt es so, wie es ist. Wenn ihr Probleme habt mit Hitze, ja, wenn man einen Wettbewerb hat, dann muss man es entweder so annehmen. Und wenn ich mich vorher schon damit so negativ auseinandersetze, entweder habe ich die Fähigkeit, aus dieser Negativität Aggressivität für den Wettkampf zu generieren. So Leute gibt es, ja, die daraus dann wieder eine Energie schöpfen können. Oder versucht, das Positive daraus zu sehen. Ja. Und ich bin wirklich begeistert gewesen von dem Mohamed Mohamed. Ja, der war eigentlich Fußballer, ist in Willich aufgewachsen und hat Fußball gespielt. Und der sagt, ja, weißt du, eigentlich wäre dieses Jahr Olympia für mich noch ein bisschen früh gewesen. Der ist gerade 21, ja, der ist ja noch nirgendwo über 5000 Meter. Ja. Aber vielleicht habe ich jetzt ja nächstes Jahr die Chance. Ja, und jetzt hat er so einen deutschen Meistertitel, jetzt kommt er vielleicht mal in nächstes Meeting rein, ja, und der wird einen riesen Push mitnehmen aus diesem Wettbewerb. Ja, und dahinter sage ich auch nochmal, Maxi Thorwirth und Florian Orth, ja, zwei auch, was das Alter angeht und was die Erfahrung angeht, wieder völlig unterschiedliche Generationen.
Ganz anders,
Läufer.
Ja.
Ja, ganz andere Leute, ja, sind Zweiter und Dritter geworden und haben einen harten, wirklich spannenden Fight geliefert. Ja, Aaron Bienenfeld hatten wir ja vorher ja auch schon gesagt, ja, gute Chance. Er ist ganz lange vorne weggelaufen, ja, hat 5-mal einen Becher Wasser geholt, ich glaube, 6-mal hat er es versucht und 1-mal hat es nicht geklappt, weil die da schon ein bisschen schneller laufen als beim Marathon, logischerweise, ja.
Ja, ja.
Und das, weißt du, das ist mutig, der geht da vorne hin und da laufen 5, 6 Leute hinterher, die haben alle ein sehr gutes Niveau. Es hat wirklich Spaß gemacht und das ist Leichtathletik. Und alles andere, Mensch, Leute, lasst uns nicht immer nur nach Problemen suchen in Deutschland. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, ja, weil lasst uns die Opportunities suchen. Ja, in den USA ist vieles auch wirklich so, dass ich sage, oh wei, oh wei, oh wei, ja, das ist gar nicht, entspricht nicht meiner Vorstellung von Leben und Sein und Sport und so weiter. Aber wenn ich sehe, mit was für einer positiven Energie da gerade auch im Lauf- und Läuferbereich da umgegangen wird, ja, und eine Challenge angenommen wird und gesagt wird, ja, das müssen wir irgendwie schaffen, ja, und sich alle gratulieren können für die Leistungen, die da bei solchen Temperaturen erzielt worden sind. Das würde ich mir manchmal wünschen. Und wenn man sich das nochmal anguckt, und ich glaube, es steht noch bei uns in der Mediathek drin, ja, dann schaut euch den 5000er der Männer vielleicht nochmal an, ja, weil ich glaube, die ersten 5 sind alle jubelnd ins Ziel gelaufen, ja. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich erstmal sagen, ist nicht so viel schiefgelaufen.
Ja, ich bin natürlich auch immer noch Läufer und kann natürlich da gewisse Punkte durchaus einerseits nachvollziehen. Mich haben eine Reihe von Nachrichten erreicht, sowohl als ich noch in Norwegen war, wie gesagt, ich konnte es dort nicht live verfolgen, aber auch im Nachgang noch und habe mir da natürlich auch nochmal ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich bin nicht immer auf der Straße gelaufen, ich habe auch schon viele deutsche Meisterschaften im Stadion gemacht und da war es auch häufig heiß und das ist natürlich, ist das nie wahnsinnig geil, bei diesen Temperaturen zu laufen. 5000 Meter, da braucht man nicht drüber sprechen. Da sind Bedingungen natürlich bei Meetings zu später Stunde am Abend unter Flutlicht in Belgien oder wo auch immer natürlich leistungsförderlicher. Aber ich glaube, der Punkt, den Ralf, glaube ich, schon versucht hat, ein bisschen darzulegen, den kann man jetzt schon, sollte man schon auch mal wirken lassen. Also das ist schon so, dass Leichtathletik eine der, sagen wir mal, außerhalb des Fußballs immer noch eine der am privilegiertesten Sportarten hierzulande ist, was, sagen wir mal, mediale Aufmerksamkeit oder zumindest Fernsehübertragungszeiten anbelangt. Also, dass deutsche Meisterschaften immer noch im Fernsehen übertragen werden, und zwar ein ganzes Wochenende, das ist schon außergewöhnlich und ich sehe es auch schon so, man muss das, glaube ich, auch als Chance oder ja, als Privileg ja auch begreifen. Dass das natürlich häufig mit Hochsommer zusammenfällt und dass da teilweise auch sehr grenzwertige Temperaturen herrschen können, so wie jetzt zum Beispiel am Samstag, wo ich gehört habe, ich war nicht vor Ort, dass es da irgendwo 37 Grad im Stadion gehabt hätte. Das fühlt sich dann im Stadionrund vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger an, weil sich da die Hitze staut. Das sind sicherlich absolute Ausnahmebedingungen, keine Frage. Den Punkt von Alina Reh fand ich ganz interessant und auch ganz smart, auch das so zu sehen, also so schwierig das natürlich ist, aber sie hat mit dem Punkt natürlich recht. Wer sich Hoffnung auf Tokio nächstes Jahr macht, der muss, glaube ich, auch davon ausgehen, dass wir dort mit sehr widrigen Bedingungen zu tun haben werden, zumindest aus Läufersicht. Und die Großereignisse sind nun mal im Sommer. Das ist einfach klar. Insofern kann man deutsche Meisterschaften unter solchen Bedingungen schon auch natürlich als Test begreifen. Und in der Regel muss man auch sagen, Punkt 1, Ralf hat gesagt, für jetzt nicht die absoluten Experten ist wahrscheinlich am Fernsehbildschirm als auch nicht der Riesenunterschied zu erkennen, ob dann 5000 Meter Lauf bei den Männern in 13:30 weggeht oder ob der bei 14:0 irgendwie liegt. Letzten Endes geht es bei Meisterschaften ja immer noch darum, wer irgendwie Platz 1, 2, 3 belegt. Und ja, gibt sicherlich Leute, die mit Hitze weniger gut klarkommen als vielleicht andere. Insofern mag es sein, dass da manche Leute, die vielleicht trotzdem auch in guter Form sind, da irgendwie auch einen gewissen Nachteil an so einem Tag haben vielleicht. Ja, lasse ich auch noch gelten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für diejenigen, für alle eigentlich natürlich auch irgendwo eine Plattform, im Fernsehen zu erscheinen. Ich habe die Übertragung nicht gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Disziplin da jetzt wie viel Zeit bekommen hat. Ich habe natürlich auch in den sozialen Medien gelesen, dass da ein bisschen, ich glaube, es war bei mehr, was ich rausgelesen hatte, ging es da teilweise, glaube ich, ein bisschen mehr noch um den Sonntag und weniger um den Samstag. Wie gesagt, ich muss da jetzt vorsichtig sein, wie ich das alles formuliere, weil ich die Bilder nicht gesehen habe, dass da teilweise manche Disziplinen nicht gezeigt wurden oder kaum gezeigt wurden. Ich sage jetzt auch mal so, ein 5000-Meter-Lauf wird nie am Stück gezeigt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und wenn man da eine Entscheidung zeigt, ist es, glaube ich, eher das, womit man rechnen kann. So war es zumindest bei den Entscheidungen, die ich früher gelaufen bin. Was noch eine interessante Frage ist, die ich jetzt gern in dem Kontext hier schon noch Ralf weitergeben würde, wir haben ein bisschen off the record schon darüber gesprochen, er hat mir schon ein paar Sachen erklärt, natürlich muss Ralf auch immer gucken, was er da sagen kann jetzt in so einem Format und was nicht, aber eine der Fragen, die noch aufkam ist, es gab wohl am Aufwärmplatz einen Livestream, der unkommentiert war, aber der eigentlich das komplette, sagen wir mal, Stadiongeschehen gezeigt hat. Und es gab wohl am Wochenende keinen Livestream, der jetzt irgendwie auf ARD oder ZDF-Seite bereitgestellt wurde. Und warum das so wäre, vielleicht, also weiß ich, du kannst ja sagen, was du sagen kannst, Ralf, oder? Da dazu.
Ich kann nichts dazu sagen, kein Kommentar. Nein, Quatsch. Also erstmal, die Begrifflichkeiten gehen ja gerne mal ein bisschen durcheinander, weil die Fachtermini, die uns natürlich jetzt als Fernsehmacher genauso fluffig über die Lippen gehen wie Intervallläufe, langer Dauerlauf oder Sprengung bei Schuhen, das ist natürlich immer so, das wird dann halt oft falsch wiedergegeben, was heißt Livestream und so weiter, um das nochmal ein bisschen zu sortieren. wir jetzt als Leichtathletik-Reporter, das heißt als Parteigänger für die Sportart Leichtathletik in unseren Redaktionen, würden natürlich gerne noch mehr Leichtathletik machen. Das ist gar keine Frage. Ja, wir haben natürlich in diesem Jahr auch extrem wenig Leichtathletik machen können. Wir haben es schon gesagt. Keine Marathonläufe bisher. Jetzt ist ja auch der Köln-Marathon, der Zürich-Marathon und alles Mögliche abgesagt worden. London-Marathon versucht ja immer noch ein Elitefeld zu machen. Aber da fehlen ja jetzt schon Stunden Leichtathletik und vor allen Dingen Laufen. Ja, Hannover, Hamburg, Frankfurt, auch Berlin und so weiter. Das wird alles dieses Jahr nicht stattfinden. Ja, das ist eine Katastrophe für die Szene, weil man natürlich auch sehr viel Inspiration damit nimmt. Ja, auch wenn ich den Berlin-Marathon gesehen habe und nach Hause komme und sonntagsabends dann zu Hause bin, habe ich Bock, laufen zu gehen. Ja? Das findet jetzt alles leider nicht statt. Deshalb waren wir, ehrlich gesagt, total froh, dass der Deutsche Leichtathletikverband es geschafft hat, mit allen Partnern gemeinsam die deutschen Leichtathletikmeisterschaften zu veranstalten. Wir haben das übertragen. Es ist sehr gut angenommen worden von den Leuten. Ja, nur mal als Vergleich. Die Bundesliga ist in der Geisterspielzeit relativ schlecht angenommen worden. Die Leichtathletik ist genauso angenommen worden wie im letzten Jahr, wo es eine überragende Stimmung bei den Finals, war das ja damals eingebunden mit einigen anderen olympischen Sportarten, in Berlin gab. Also da würde ich jetzt erstmal sagen, das ist eine hohe Qualität. Ja, die Streaming-Geschichten hätten wir auch gerne noch zusätzlich gemacht. Das ließ sich in diesem Jahr technisch einfach nicht machen. Auch das hat damit zu tun, dass auch wir sehr viel weniger Menschen zu diesen Veranstaltungen einfach hinbringen konnten und einfach technisch andere Voraussetzungen hatten als in den Jahren zuvor, weil wir nicht sagen konnten, wir machen das, was wir am besten machen sollten, sondern wir mussten uns mit einer bestimmten Zahl von Menschen zufrieden geben, die wir als Kontingent zur Verfügung hatten. Was die Läuferinnen und Läufer oder die Leichtathleten da vor Ort gesehen haben, ist etwas anderes gewesen. Die haben einfach einen Monitor gesehen, der mit einem einfachen Kabel aus dem Ü-Wagen raus auf den Einlaufplatz gelegt worden ist. Das hilft dir, wenn du zum Beispiel beim Warm-up bist, um zu sehen, ist jetzt eigentlich der Weitsprungwettbewerb vor mir schon zu Ende? Ich bin ja gleich noch im Dreisprung dran. Ja, das heißt, da werden einfach die Bilder 1:1 vom Ü-Wagen darüber genommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir das auch senden können, weil dafür brauchen wir eine Sendeleitung. Ja, und diese Sendeleitung hat wieder ganz andere technische Implikationen. Also ganz so einfach ist es leider nicht. Fernsehen ist auch leider nicht so eine ganz preiswerte Angelegenheit und das, was wir da machen, ist mit Verlaub auch eine andere Kategorie als ein Stream mit einer sehr, sehr einfachen Technik aus Wetzlar oder aus Regensburg. Das war großartig, dass man das sehen konnte. Habe ich auch mit viel Vergnügen geschaut. Aber das ist eine andere Kiste. Das sind andere Datenraten, die da eine Rolle spielen und, und. Also das ist technisch nicht ganz so trivial, wie man sich das immer vorstellt. Unsere Philosophie als ARD ist es immer, so viel wie möglich live zu zeigen. Das haben wir auch geschafft. Und wir wollten alle deutschen Meister vom Samstag zeigen. Das haben wir auch geschafft. Da sind auch Disziplinen dabei gewesen, die nur relativ kurz vorgekommen sind. Klammer auf, es waren nicht die Laufdisziplinen, sondern es waren die Wurfdisziplinen. Ja, also wir haben zum Beispiel den deutschen Meister im Hammerwurf mit einer seiner besten Übungen gezeigt. Ja, das ist eher eine nachrichtliche Berichterstattung. Das war jetzt nicht in dem Sinne eine Live-Berichterstattung, aber wir wollten da vollzählig sein und wir wollten so viel wie möglich Live-Sport transportieren. Und zwar über 2 Stunden und 45 Minuten lang. Und das ist uns geglückt und das fand ich jetzt erstmal sehr okay. Dass man immer mehr machen kann, ist gar keine Frage. Dass man natürlich lieber auch noch 10 andere Sportfeste macht, ja, ist auch so. Aber wir sind natürlich in einer Welt von Rechtefragen, von Beschränkungen, von Zeitplänen, die man nicht beeinflussen kann. Also die ganze Thematik Diamond League, weil die ja auch immer wieder kommt. Ja, ja, warum zeigt ihr nicht Diamond League und so weiter? Ja, das ist, da ist eine Agentur dazwischen. Das ist halt nicht nur vom Weltverband und den Veranstaltern, sondern da ist eine Agentur dazwischen, die äußerst sperrig ist und die es geschafft hat, dass die Diamond League praktisch in Mitteleuropa nicht mehr gezeigt wird. Ja, das ist für die Sportart ist das eine Katastrophe. Ja, weil die halt Bedingungen geschaffen haben, die einfach nicht zeitgemäß sind. Ja, sowohl was den Rahmen angeht, aber auch was die Übertragungsqualität angeht. Ja, also nehmen wir jetzt mal die vergangenen 10 Jahre. Da hatten wir als Deutscher Leichtathletikverband oder als Deutsche Leichtathletik überwiegend sehr gute Wurfdisziplinen und Sprungdisziplinen. Ja, relativ wenig gute Läufer, Sprinter etc. Die kommen in Diamond League Übertragungen praktisch nicht vor. Ja, das ist ganz, ganz schwierig, ja, da irgendeinen Grund dran zu kriegen. Und das macht dann halt einfach keinen Sinn, weil dann hört man immer wieder, ja, warum zeigt die Hammerwerfer nicht mehr? Oder warum zeigt ihr nicht die oder diese nicht mehr? Man muss immer sehen. Die Leichtathletik ist zwar eine Sportart, aber es sind halt so viele Disziplinen, die sich als einzelne Disziplingruppen begreifen. Ja, und natürlich habe ich am Wochenende von jeder einzelnen Disziplingruppe Vertreter getroffen, die gesagt haben, ah, wieso zeigt ihr denn diese langweiligen Läufe da? Ja, wieso zeigt ihr denn da diese Speerwerfen? Ja, das ist doch total langweilig, weil jeder dann nur sich selbst sieht. Ja, auch da ist mein Appell, ey Leute, hört doch mal auf, euch gegenseitig zu kannibalisieren. Ja, die Kanuten, zwischendurch haben wir noch Kanu gezeigt, ja, weil da waren auch deutsche Meisterschaften. Das ist eine kleine Zusammenfassung gewesen von 11 Minuten. In der Zeit entschlacken sich erstens die Kanuten, die sagen, wir wollen genauso übertragen werden wie die Leichtathletik. Und zweitens die Leichtathleten, die sagen, wieso zeigen die das scheiß Kanufahren? Ja, weil das genauso eine olympische Sportart ist und die genauso eine Berechtigung haben, in einem Vollprogramm wie ARD und ZDF wenigstens aufzutauchen. Ja, am Sonntag gab es bei den Kollegen vom ZDF noch den sehr gut besetzten Weltcup im Bogenschießen dazu. Ja, bei uns gab es noch Mailand Sanremo, auch in einer relativ kurzen Zusammenfassung, war ein spektakuläres Rennen. Ja, so ist halt ein Abwägungsprozess zwischen unterschiedlichen Parteien. Und das Schöne ist, in Deutschland kann man es ganz sicher nie jemandem recht machen. Ja, und das ist wirklich nervig. Das ist wirklich nervig. Ja, weil man beschwert sich, ah, ihr zeigt nur Fußball. Wir zeigen gar nicht so viel Fußball. Es wird insgesamt sehr viel Fußball gezeigt, weil halt sehr viel Player Fußball zeigen. The Zone, Sky, Sport 1, Sat 1, RTL, Eurosport, die zeigen alle Fußball. Wir zeigen auch Fußball. Ja, das ist richtig. Ja, aber warum auch nicht? Das heißt ja nicht, dass wir nicht Leichtathletik auch zeigen wollen oder dass wir nicht die Marathonläufe auch zeigen wollen. Die finden jetzt leider nicht statt und das ist tragisch. Ja, und hoffen wir, dass das bald wieder stattfinden kann, weil man verliert natürlich auch den Reiz und den Nachahmungseffekt und den Bock, diese Sportarten vielleicht auch mal zu betreiben. Und das ist ja auch eine ganz große Qualität von den Sportarten wie eben Marathon oder Straßenlauf und zum Beispiel Triathlon. Das ist halt Beteiligungssportarten sind. Das heißt, ich kann mit den Besten der Welt zusammen in einem Wettbewerb sein. Das ist natürlich ganz außergewöhnlich. Das geht bei der Stadionleichtathletik völlig überraschend nicht. Ja, auch wenn man vielleicht gerne mal um die Wette mit Gesa Krause zumindest mal eine Runde über die Hindernisse drehen würde. Ja, ich empfehle vorher einen Freischwimmer zu machen, ja, weil man muss auch durch den Wassergraben durch. Aber das geht halt nicht. Und das ist eine große Qualität von Marathonläufen, von Straßenläufen, von Triathlonveranstaltungen, dass man eben gemeinsam mit einer Weltelite unterwegs sein kann. Auch wenn man die ja, das weiß jeder, der daran schon teilgenommen hat, im Prinzip sieht man die ja nie. Ja? Vielleicht mal irgendwo, wenn die Streckenführung so ist, dass sie ein Stückchen mal entgegenkommen, aber sonst sieht man die eigentlich nie. Aber man kann immer sagen, ich bin mit Eliud Kipchoge zusammen bei seinem Weltrekordlauf gerannt. Ja, das ist halt einfach toll. Also so sind die Gefechtslinien da bei uns. Wie gesagt, was am Sonntag war, natürlich habe ich das alles gesehen. Ich kenne, glaube ich, auch ein paar Hintergründe, aber da bin ich schon im Glaubensbereich. Was die Kollegen gemacht haben, das müssen die selber wissen und können auch die selber nur beantworten und genau sagen. Also, deshalb, da halte ich mich komplett raus, logischerweise.
Genau, also das ist ja, glaube ich, auch klar für die da vielleicht sehr interessierten Zuhörer, die wir hier haben, die solche ganz speziellen Zusammenhänge anbelangt, ist natürlich klar, dass Ralf jetzt nicht über die Sonntagsübertragung sprechen kann, die weder er beteiligt war, noch von seinem Sender gemacht wurde. Also da mag es vielleicht schon sein, dass auch da Unterschiede von Samstag zu Sonntag in der Dauer oder wie auch immer vorhanden waren, aber dazu ja, können wir jetzt zumindest nichts beitragen.
Sag mal, Philipp, aber wir haben ja eins noch vergessen vom vergangenen Wochenende. Und vielleicht schließen wir...
Die Tipps?
Die Tipps, genau. Und vielleicht schließen wir da einfach noch mal, weil es mir jetzt gerade so spontan einfällt. Ja, also Philipp sucht noch mal eben die Tipps raus.
Boah, das waren viele, ey.
Ja, das waren viele, ja, weil die wollten es wissen. Und die haben dich ganz schön gut gefunden, also vorher. Ne?
Ja, die haben mich alle zu gut eingeschätzt.
Ja, und ich sag mal, was mich wahnsinnig interessiert, weil es mich wirklich interessiert, ja, wer sind eigentlich eure, na, wie soll ich sagen, Idole, Inspiratoren, die Leute, die euch zum Laufen gebracht haben und dazu animieren, zu sagen, boah, ist eigentlich viel zu heiß heute, aber ich renne jetzt einfach mal. Ja, das würde mich interessieren. Übrigens, wir als Reporter haben eine gute Tradition. Wir gehen bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften immer morgens laufen. Ja, weil wir zeitlich nicht anders können, ist es immer morgens relativ früh. Ich bin um 8 Uhr gelaufen am Samstagmorgen. Und was soll ich euch sagen, es war relativ angenehm. Ich bin im Bürgerpark in Braunschweig gelaufen und das ist ja auch so eine Geschichte. Die deutschen Meisterschaften rotieren ja zwischen wenigen Städten in Deutschland. Kassel, Ulm, Nürnberg, Wattenscheid, Berlin und Braunschweig. Und da hat man dann überall so ein Laufrevier und ich muss sagen, der Bürgerpark in Braunschweig ist wirklich ganz schick, ja, vielleicht nicht so für ganz lange Läufe, aber so ein kleines Jogging am Sonntagmorgen, schön im Schatten geblieben, ja, auch wenn der Tag selber dann zu heiß war zum Laufen und sicher auch kein Spaß für die 3000 und 5000 Meter Läuferinnen und Läufer, aber es hat Spaß gemacht und hat einen wach gemacht, also man muss jetzt morgens laufen gehen, anders geht's leider nicht. Hast du die Tipps wieder gefunden?
Ich habe die Tipps gefunden und ich musste jetzt hier kurz mal durchschauen, weil erstmal vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Es waren echt viele. Auch vielen Dank für euer großes Vertrauen in meine Leistungsfähigkeit. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr enttäuscht, weil sehr viele Leute haben mich sehr viel besser eingeschätzt. Bei manchen Leuten weiß ich nicht genau, ob die wissen, wo der deutsche Rekord vorher lag, weil der ist schon sehr amtlich, muss man sagen. Und haben da auch durchaus in diese Richtung getippt. Also wenn ich jetzt hier alles richtig überblickt habe, dann müsste hier der gute Björn, ich sage jetzt mal keinen Nachnamen, aber wir werden ihm natürlich dann schreiben, gewonnen haben, der nämlich 20.034 Meter getippt hat.
Und daran erkennen ja alle schon, ja, dass sie dich alle deutlich jenseits der 20 getippt haben.
Also unter 20 hat niemand getippt.
So wollte ich gerade sagen, ja. Also du bist ein bisschen unter Zuchtzwang, finde ich jetzt gerade, ja.
Ja, ich muss nochmal nachlegen. Ich muss mich auch noch für die Diamond League anmelden.
Gab es den Tipps über 22 Kilometer?
Nee, ganz so verrückt war es auch nicht. Aber wir können ja mal eine prominente Tippgeberin hier nennen, die auch sehr optimistisch war. Was ich aber sehr zu schätzen weiß, und zwar die Katha Heinig, die sollten unsere begeisterten Zuhörer ja sicherlich auch kennen, sehr, sehr gute Marathonläuferin, die schon für Tokio qualifiziert ist, die hat, glaube ich, das mit Abstand krasseste getippt, ich glaube, sie hat getippt, hier steht es, 20.685 Meter, also das wären nochmal gute 135 Meter mehr als der deutsche Rekord, müsste ich jetzt überschlagen, muss man aber fairerweise auch sagen, das ist halt dann auch schon eine Leistung, die im 60er-Bereich eines Halbmarathons äquivalent ist und das ist ja also schon, sage ich jetzt mal, freue mich sehr über den Tipp, aber habe ich jetzt zumindest im Vorfeld nicht für ganz realistisch gehalten.
Ja, aber siehst du, das ist mal Motivation, ja, also erstens
absolut. Da muss es hingehen, ne?
Eine Challenge setzen, ja, und sagen, so, das ist das Ziel, ja, du hast jetzt ein kleines Zwischenziel erreicht, ne? Du bist jetzt schon nah an den 20 dran, das ist dann das nächste Ziel, ja, aber Björn hat gewonnen. Ich hoffe, du hast noch ein paar Goodies zu Hause rumliegen, die du in ein kleines Paket packen kannst, dass der Björn eine kleine Belohnung kriegen kann.
Das machen wir. Der kriegt ein kleines Paket. Ich überlege mir dann ein paar Sachen, die ich ihm schicken kann. Ich werde ihm erstmal per Mail kontaktieren. Der muss mir dann auch seine Adresse mitteilen, aber das kriegen wir auf jeden Fall auf den Weg.
Gut, und ich sag schon mal, wer mich inspiriert hat, Rinaldo Niemeyer, ich weiß gar nicht, ob ihr den noch kennt, war mal ein herausragender 110 Meter Hürdenläufer, ein geschmeidiger Typ vom allerfeinsten. Der hatte noch was anderes. Der hatte nämlich gleichzeitig auch noch mal einen Versuch gestartet, im American Football als Wide Receiver unterzukommen. Und ist okay. die machen da immer so einen Test, und zwar über 30 Meter fliegend, und hat die da alle im Grund und Boden gelaufen. Also hat da so einen Rekord bei diesem Test aufgestellt. Der war dann auch tatsächlich eine Zeit lang mal im Team von den San Francisco 49ers, also nicht von irgendjemandem, sondern von dem Team in den 80ern. Und er hat aber, glaube ich, also ich müsste nochmal nachgucken, ob er wirklich ein High-Class-Spiel gemacht hat, aber ein sensationeller früherer Weltrekordler über 110 Meter Hürden, das war mein Held. Der hat mich schon inspiriert. Ich wollte immer mal so laufen wie der, hab's nie geschafft, völlig überraschend. Gut, dann würde ich sagen, schreibt uns, wer euch inspiriert hat. Vielleicht fallen uns da noch ein paar schöne Geschichten zu ein. Und ansonsten fürchte ich, es bleibt dabei. Kühlen Kopf bewahren, früh morgens laufen, denn die Temperaturen sollen sich nicht groß ändern über das gesamte Wochenende hinweg.
Nee, das Wochenende soll, glaube ich, wirklich sehr, sehr heiß werden. Ich muss mal gucken, was bei mir am Wochenende noch ansteht. Ich habe eine lockere Woche bekommen sozusagen von Renato, um mich nach den letzten 6 Wochen ein bisschen zu erholen. Und ja, die Pläne fürs Trainingslager werden umgebaut, wenn wir wissen, wenn alles final ist, sagen wir mal. Oder wenn ich schon dort bin und wir die erste Folge dann aufnehmen, dann können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen. Ansonsten genießt das Wochenende, folgt Ralfs Tipps. Früh morgens am besten schon den Sport hinter euch bringen, dann habt ihr den restlichen Tag, um, ja, weiß nicht, draußen noch ein bisschen baden zu gehen oder sowas. Das plane ich zumindest mal fürs Wochenende ein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Sport.